Herzlich willkommen bei Soulful Success, deinem Podcast für mehr Erfüllung und Erfolg durch wahre Selbstverwirklichung im Leben und im Business. Hier gibt es wertvolle Tipps und Impulse zu ganzheitlichem Businessaufbau, magnetischem Marketing und Persönlichkeitsentwicklung. Viel Spaß beim Reinhören!
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Soulful Success und ich habe mir wieder einen zauberhaften Gast eingeladen. Ich habe heute nämlich Melanie zu Besuch, die eine wundervolle Mentorin ist, die ich begleiten durfte als Kundin, die aber selber auch ihre Kundinnen im Bereich Positionierungsarbeit, Sichtbarkeit und Online-Business-Aufbau begleitet. Und es wird heute sehr spannend, denn das werden auch unsere Themen sein. Wir werden bestimmt über das Thema, wie wichtig ist Positionierung, sprechen und was waren unsere Learnings damit. Und spannend vielleicht auch für viele von euch das Thema, wie ist es mit der Kundengewinnung, wenn der Account noch gar nicht so groß ist und man eben nicht 10.000 Follower oder 2.000 oder 1.000 Follower hat, sondern noch unter den 1.000 Followern ist. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und vielleicht magst du, liebe Melanie, ich freue mich mega, dass du hier bist, einmal ganz kurz selber sagen, ja, wer du bist und ein paar Worte zu dir.
Ja, erstmal vielen Dank für deine Einladung hier in deinem Podcast und ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Melanie, bin Mitte 40 und gerade hier in Portugal, weil ich mir seit letztem Jahr erlaube, digital frei zu leben. Das heißt, ich darf mir aussuchen, wo ich bin, wie lange ich bin und da zu bleiben und zu arbeiten, wo es mir gerade gefällt. Ich unterstütze meine Kunden auch dabei, sich sichtbar zu machen auf Instagram und dort neue Kundinnen zu finden. Das begeistert mich eben, weil ich immer sehe, wo die Frauen starten, wo sie ihre Struggle haben und wo wir am Ende unserer Zusammenarbeit dann landen.
Ja, so wundervoll, so eine wertvolle Arbeit. Wir teilen da ja auch so ein bisschen die Parallelen von den Themen, um was es sich so dreht. Gleichzeitig gehen wir die Sache an manchen Punkten sogar unterschiedlich an. Aber was ich so spannend finde, ist, wir sind sozusagen an zwei Punkten eigentlich des sehr ähnlichen Weges. Und das ist natürlich für viele sehr spannend, weil man erkennen kann, okay, wohin gehen wir so nach und nach, ja? Und natürlich, wir alle fangen kleiner an. Und vielleicht einfach, weil das heute zum Thema auch passt, können wir dazu sagen, dass dein eigener Account aktuell und das bei sehr erfolgreicher Kundengewinnung und guten Umsatzzahlen, denn das digital freie Leben hast du dir ja erst ermöglicht mit dieser Selbstständigkeit, dass du unter 500 Followern aktuell noch, Anführungsstrichen, bist und selber Instagram-Wachstum halt noch vorantreibst. Und dass das eben nicht bedeutet, und du bist sozusagen dein eigenes bestes Beispiel und auch eins meiner liebsten Kundenbeispiele für das Thema, ja, du brauchst eben nicht 2.000, 3.000, 5.000 Follower, damit du überhaupt mal Geld verdienen kannst, sondern das fängt halt deutlich vorher an, wenn der Content stimmt. Und würdest du vielleicht mir noch den Gefallen tun, bevor wir in dieses Thema einsteigen, was zu deinem Human Design zu sagen? Weil viele meiner Hörerinnen lieben ja auch die spirituellen Themen und du bist ja auch in dem Bereich unterwegs. Magst du vielleicht einmal deinen Human Design Typ und Profil mit uns teilen?
Also ich weiß es natürlich. Ich bin Generatorin mit dem Profil 2-4. Die 2 steht ja für den Höhlenmenschen und die 4 für den Netzwerker. Und das kann ich absolut ja fühlen, unterschiedlicher Art und Weisen. Beispielsweise liebe ich es ja, ganz alleine für mich zu sein, meine Zeit für mich zu haben und aber auch wieder mit anderen zu netzwerken. Und das zu verbinden, das erfüllt mich. Und da bin ich froh, dass ich das damals vor 2 oder 3 Jahren, als ich damit gestartet habe, ins Human Design einzusteigen, für mich erfahren habe, dass ich, auch wenn ich gerne alleine bin, völlig normal bin, dass das nichts Schlimmes ist, dass ich da nicht irgendwie komisch bin, sondern dass das völlig in Ordnung ist, dass das mein Normal ist. Und ja, bin ich sehr froh, dass ich diese Informationen damals bekommen habe.
Ja, ich finde es auch so spannend, gerade bei dir. Wir arbeiten ja schon relativ lange zusammen und wie ich das beobachten konnte, auch bei dir, dass du das beides lebst, auch in deinem Business integrierst. Ich teile ja die Zweierlinie mit dir. Ich bin ja Profil 6-2 und was wir beide, glaube ich, schon noch gemeinsam haben, ist der Struggle, die 2 dann auch nicht gewinnen zu lassen immer, sondern dann auch wieder rauszukommen aus diesem, nein, ich bin jetzt im Hermit-Modus, sondern ich das immer und will jetzt hier gerade nicht sichtbar sein und will hier mein Ding machen. Und das kann manchmal sehr, ja, festsitzen, dass man dann so in diesem Rückzug irgendwie stecken bleibt und sich dann aber auch wieder raustraut und sich dann auch überwindet zu sagen, so jetzt, ich spüre den Ruf so langsam wieder, es darf wieder mehr werden, ich will sichtbar sein und eben die 2 dann nicht gewinnen zu lassen. Teilst du das? Also das war meine Wahrnehmung, dass wir das teilen, aber hast du auch dieses Gefühl? Also stimmst du mir dazu oder siehst du das anders?
Absolut. Also ich muss auch gucken, dass ich, wenn ich zu Hause bin in meiner Höhle, dass ich da wirklich Tageslicht abbekomme. Das heißt, ich plane mir auch aktiv jeden Tag ein, rauszugehen. Auch hier jetzt in Portugal. Gestern hat es den ganzen Tag geschüttet. Ich habe dann am Nachmittag nach meinem Kundentermin einfach die Zeit genutzt, wo der Himmel etwas trockener war und bin rausgegangen, weil das wichtig ist für mich. Sonst kann ich hier wirklich auch 2 Wochen am Stück in meiner Höhle ein bisschen vergammeln. Und das ist ungünstig einfach. Also ich brauche den Austausch und ich gucke eben immer, dass ich mir da einfach kleine Spots setze, was ich machen muss, damit ich rauskomme, beziehungsweise spielt mir natürlich auch das Online-Business da mit rein, weil ich dann mit meiner Community auf Instagram auch immer im Austausch bin und das mich auch so ein bisschen aus meinem Höhlenmodus auch wieder rausholt.
Das ist so wichtig und spannend. Vielleicht können wir da auch unsere Erfahrung mal mit den Hörerinnen teilen, wie das ist, gerade wenn man so diesen, ich bin gerade im Rückzug-Modus, wenn man das hat oder wenn man sich nicht so gut damit fühlt, sich jetzt zu zeigen. Und dann bauen wir ja ein Online-Business auf und wollen und müssen auch sichtbar sein dafür. Das heißt, regelmäßige Insta-Stories zum Beispiel sind eigentlich sehr, sehr relevant, auch gerade für die Kundengewinnung. Jetzt fühlt man das aber nicht immer. Vielleicht teilen wir da mal so ein paar Tipps und Tricks, wie wir damit umgehen, trotzdem weiter die Stories zu nutzen und die Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten, aber vielleicht anders als in unserer ja, ich will voll gesehen werden Phase. Ich teile das gerne auch gleich von mir. Fällt dir da spontan was zu ein, was du teilen kannst, wie man damit umgeht und wie man die Stories aktiv hält und Instagram aktiv hält, wenn man gerade im Rückzug ist? Was machst du dann so?
Also absolut finde ich es wichtig, dass wir gerade in den Zeiten auch zeigen, dass wir da sind. Aber vielleicht muss es dann nicht immer mit dem Gesicht sein. Gerade wenn ich vielleicht auch ein paar Tage habe, wo ich mich einfach mich selbst nicht zeigen will, dann zeige ich eben, wie ich mit meinem Kaffee morgens rauslaufe, wie ich unterwegs bin in der Stadt oder wie auch immer. Oder ich filme mich dabei, wenn ich am Schreibtisch arbeite. Und da einfach zu sagen, okay, ich nehme die Leute jetzt einfach mit. Und ich gucke einfach, was ich zeigen kann, auch wenn ich vielleicht gerade mal nicht in der Stimmung bin, rein zu quatschen. Weil das habe ich auch nicht jeden Tag. Ich möchte nicht jeden Tag quatschen. Aber dann ist es vielleicht auch nur ein Video, so wie ich das gestern gemacht habe, als ich draußen war. Super happy, weil meine Kundin glücklich war. Super happy, weil ich meinen Cortado hier um die Ecke gefunden habe. Und dann einfach mich filme, wie ich in der Stimmung gerade bin. Und das sind Dinge, da muss ich nicht reinquatschen, da kann ich mich zeigen, da kann ich mein Gefühl, meine Stimmung transportieren und trotzdem ist eine Verbindung da. Und die Leute sehen mich trotzdem. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist, dass auch wenn wir uns nur einmal am Tag zeigen, dass wir uns trotzdem einen Tag mit dem anderen verknüpft haben, dass da einen Anknüpfungspunkt gibt.
Ja, das stimmt. Wobei ich das sage, ich würde da was hinzufügen. Das ist nämlich auch so ein bisschen energiebasiert, so betrachte ich das. Weil da merkt man eine Viererlinie, die das Verknüpfen, so das Tägliche sehr, sehr wichtig findet und auch braucht und lebt. Und für dich ist das so super authentisch. Ich habe zum Beispiel gerade eine Phase gehabt, wo das für mich sehr schwer war, auch durch die Lebensumstände. Also bei uns waren alle nacheinander wieder krank, die Kinder, dann wir. Dann war mein Mann kurz im Krankenhaus, Gott sei Dank schon wieder zu Hause, alles fein. Aber das war so eine Phase, wo vom Workload es für mich sehr herausfordernd war, die täglichen Stories mit persönlichem Sprechen aufrechtzuerhalten. Früher hätte mich das auch sehr gestresst. Ich hätte das wahrscheinlich trotzdem versucht zu machen und hätte dann halt irgendwie, mit einer Disbalance in der Energie das irgendwie gemacht und vielleicht auch Quatsch gezeigt. Diesmal habe ich es komplett anders gemacht und auch schon bei den Malen davor, wenn solche Phasen waren, dass ich es genau wie du sagst aufrechterhalten habe, etwas von mir zu zeigen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt in der Zeit die Menschen nicht groß mitgenommen durch meinen Struggle oder meine Busy Week, sondern ich habe halt Beiträge geteilt, Podcast-Folgen, die aktuell waren, geteilt. Ich habe es halt sehr kurz und knapp gehalten. Ich habe die Stories halt mehr für das Teilen meiner aktuellsten Dinge genutzt und habe mir erlaubt zu sagen, okay, es ist jetzt mal irgendwie eine Woche, wo die Stories ein bisschen vernachlässigt werden. Ich bin aber trotzdem aktiv. Und Sichtbarkeit bedeutet für mich in dem Moment nicht nur die Stories, sondern zum Beispiel Kommentare weiter zu beantworten und DMs weiter zu beantworten. Und das war zum Beispiel mein Fokus jetzt, dass ich vielleicht nicht so sichtbar in den Stories war. Kleiner Tipp für dich nämlich da draußen, wenn du gerade diese Phase hast. Melanies Tipp ist mega, stimme ich absolut zu, gerne einfach nicht selber in die Kamera quatschen, sondern irgendwie anders einmal am Tag oder alle 2 Tage etwas in der Story von dir teilen, um präsent zu bleiben. Super, super wichtig. Aber zusätzlich würde ich sagen, mach was hinter den Kulissen. Bleib im Kontakt mit den Menschen, die schon mit dir schreiben, zum Beispiel in DMs oder die Kommentare hinterlassen haben. Geh mal kurz, wenn du deine 10 Minuten Insta vielleicht Zeit hast und bist da selber selber scrollst durch deinen Feed, dann kommentier mal was oder lass ein paar Likes bei Menschen da, mit denen du im Austausch bist. Einfach damit da so ein bisschen das Pulver weiter reinfließen kann und nicht alles verpufft. Das wäre so etwas, was ich noch hinzufügen würde, damit wir dann nämlich auch nicht ganz bei Null anfangen, wenn wir wieder zurück in die verstärkte Sichtbarkeit gehen. Genau, das fällt mir gerade noch ein. Und ich würde gerne hinzufügen, bei dem Human Design Thema hast du ja vorgestellt, du bist Generatorin und hast die Autorität, aber emotionale Autorität. Und ich habe ja die sakrale Autorität und das ist auch nochmal ein Unterschied in dem Umgang mit Sichtbarkeit, weil du hast ja deine Emo-Welle. Manchmal hast du eine Phase vielleicht, wo es mit der Stimmung nicht ganz so weit her ist und die vielleicht eher suboptimal für die Sichtbarkeit ist, wenn man vielleicht so einen Down-Tag hat oder eine Down-Stunde. Hast du vielleicht ein Learning von dir, wie du beim Thema Sichtbarkeit und dieser emotionalen Autorität, wie du das kombinierst? Also nicht zu sehr emotional sozusagen deine Sichtbarkeit hoch und runter zu fahren, sondern das so ein bisschen zu nutzen. Wie gehst du damit um, wenn du so Down-Tage hast, die vielleicht bei einer emotionalen Welle halt schneller mal vorkommen als jetzt jemandem wie mir ohne emotionale Autorität?
Ja, also diese Down-Tage, die habe ich auch, aber die werden weniger, weil ich eben auch mich in der letzten Zeit mehr mit mir selbst beschäftigt habe und eben dann auch hingucke, warum habe ich jetzt vielleicht gerade so eine Pisslaune und mich da einfach mal rausnehme und das hinterfrage und dann gucke, woran liegt das denn? Gab es einen Auslöser, warum ich jetzt hier ganz unten bin oder wie kann ich das denn jetzt auch ein bisschen in die andere Richtung steuern? Gerade auch was so den zyklischen Winter betrifft, da war ich immer, also vor einem Jahr noch, sehr, sehr befallen oder ja, also mit dem zyklischen Winter hatte ich immer ein Problem, weil ich da wirklich 2-3 Tage out of order war und das habe ich aber im Moment nicht mehr. Also diese Tiefphase habe ich mir auch selbst so ein bisschen bewusst gemacht, dass ich da auch ein bisschen mich nicht reinfallen lassen darf, schon zu wissen, oh, der zyklische Winter kommt jetzt. Jetzt hast du die nächsten 2-3 Tage sowieso wieder Pisslaune und bist hier weg vom Fenster. Nein, ich nehme das einfach an und guck, wie ich es mir in dieser Phase extra gemütlich auch machen kann, wie ich mich extra gut um mich kümmern kann, wie ich extra viel Sonnenlicht bekommen kann oder rausgehen kann oder ja, einfach mir was Gutes tue, damit ich mich um mich selbst besser kümmere und dann auch eben mir was Gutes tue und mich da wieder nach oben befördere mit der Laune.
Und dadurch kannst du natürlich auch präsenter sein, zum Beispiel in deiner Sichtbarkeit und auf Instagram. Und ich weiß noch, dass wir auch dieses Thema hatten teilweise, dieses wie kann man Content weiter kreieren, wenn man es irgendwie gerade nicht so richtig fühlt. Und wir hatten dann auch darüber gesprochen, das sind genauso Tricks wie dieses, was du gerade gesagt hast, sich um sich kümmern, wenn man es nicht so richtig fühlt, aber will ja regelmäßig sichtbar sein auf Instagram zum Beispiel und braucht das regelmäßige Content kreieren, um etwas posten zu können, dass wir zum Beispiel wissen, wenn, wie du, jemand eine emotionale Autorität hat und kennt sich ja und weiß, es kommen die Hochs und Tiefs und die sind nun mal wellenartig da, anders ans Content kreieren ranzugehen. Also zum Beispiel Content vorzubereiten oder Content in petto zu haben, den man nochmal posten kann. Etwas immer so ein bisschen in der Pipeline zu haben, falls doch mal so eine Woche oder auch nur einfach ein paar Tage da sind, wo nichts läuft oder wo man so gar nicht an die Kreativität rankommt, dass man dann nicht in den Krampf und in den Druck kommt, oh, jetzt muss ich aber, oder man kommt ins, okay, dann lasse ich es halt, aber dafür bricht alles wieder ein. Dass man so ein bisschen sich selber halt kennt und vorbereitet ist auf so eine Welle eventuell. Und auch im Content kreieren, es sich schön zu machen. Ich bin ja eh ein Fan davon, dass man sich nicht zwanghaft an den Schreibtisch setzt, wenn da so gar nichts lief, sondern dass man sich halt auf den Balkon setzt oder irgendwie auf dem Fußboden arbeitet oder halt sich einen schönen Kaffee macht. Das nutzt, was besonders gut sich anfühlt. Denn Content zu kreieren hat immer mit Kreativität zu tun. Und wenn wir die natürlich versuchen zu erzwingen, dann klappt's nicht. Ja, dann ist es sehr, dann spürt man es auch in dem, was man da raushaut, dass der Content und die Posts einfach nicht so viel Qualität haben, wie wenn man es nicht nur unter Druck erzeugt hat, sondern eben auch, wenn die Kreativität da ist. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Deine persönliche Positionierung, deine Ausrichtung hat ja viel mit Positionierungsarbeit zu tun, weil das ist ja etwas, wo du mit deinen Kundinnen ansetzt. Und da wollte ich unbedingt mit dir drüber sprechen, weil dabei habe ich dich ein Stück weit begleitet und du begleitest deine Kundinnen dabei und wir teilen ja den Eindruck und so diese feste Überzeugung, dass es absolut essentiell ist, die Positionierung klar zu haben, um Kunden gewinnen zu können. Weil wenn das nicht läuft und du da schwammig bist, da steht und fällt so, so vieles mit. Und mich würde einfach interessieren, Ob dir das selber auch schon von Anfang an so klar war, da wie wichtig diese Positionierungsarbeit ist, oder ob sich das im Laufe deiner Reise noch mehr rauskristallisiert hat und was so deine Erfahrung mit deinen Kunden besonders ist, die jetzt vielleicht noch sehr am Anfang stehen, ist denen das bewusst, dass ihre Positionierung so ein Problem ist? Oder ist das eher so, dass die das ganz andere Punkte im Kopf haben, aber die Positionierung ist es eigentlich?
Zu mir kann ich erstmal sagen, ich habe am Anfang auch gedacht, wie wahrscheinlich viele, Positionierung mache ich erstmal später. Erstmal will ich jetzt meine Homepage machen, mein Logo gestalten und Positionierung, das ist das Thema, worum ich mich später kümmere, wenn es läuft. Ja, Pustekuchen, ich habe dann erstmal, glaube ich, 1,5 Jahre rumgedümpelt mit meinem, was könnte es denn überhaupt sein, bis ich mich dann wirklich mal rangesetzt habe und geguckt habe, ja, was ist es denn wirklich? Was ist denn wirklich das Thema, wofür ich brenne? Und auch ganz wichtig, mit welchen Menschen möchte ich denn zusammenarbeiten? Mir ist das wichtig, dass die Menschen eine große Portion Humor haben, weil sie mich ansonsten nicht aushalten. Ich bin kein Mensch, der 24/7 ernst bleiben kann. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder in meiner Arbeit wieder. Und deswegen möchte ich keine Knotterböcke und keine Frauen, die nur in ihrem Drama bleiben. Und das ist auch super, super wichtig, dass ich auch weiß, mit wem möchte ich auf gar keinen Fall zusammenarbeiten, weil das kann ich auch aussenden und die schon mal gar nicht erst einladen, zu mir zu kommen.
So die Anti-Wunschkunden eigentlich.
Ganz genau. Also die dürfen wir auch ganz klar vor Augen haben. Jetzt weiß ich, wie mega wichtig so eine glasklare Positionierung ist. Und bei vielen meiner Kundinnen ist es eben, die sagen, ja, sie haben eine Positionierung, aber wenn ich sie dann frage, ob sie in 15 Worten ihr Business beschreiben können, fällt das natürlich super schwer. Und da merke ich immer, okay, da fehlt Klarheit. Da fehlt einfach Klarheit, um auf den Punkt zu bringen, was ich denn mache. Und das finde ich immer super spannend, daran zu gehen und von diesem absolut schwammigen meistens Thema mit ich begleite Frauen in die Veränderung, da dann ein wirklich konkretes Thema, einen konkreten Weg für ganz speziell definierte Menschen dann herauszuarbeiten und damit dann rausgehen zu können. Weil dieser Grundstein macht alles hinterher viel einfacher. Den Content erstellen, ich meine, ich kann sagen, ich begleite Frauen in der Veränderung. Ja, in welcher Veränderung? Ist es die Partnerschaft? Ist es der Beruf? Ist es die Gesundheit? Da kann ich natürlich zu jedem Thema was schreiben, aber ich kann es mir auch einfach machen und kann nur über ein Thema schreiben und kann mich einfach mal festlegen. Es spielt sowieso alles eine Rolle, immer mit außenrum, aber es ist ja wichtig, was wir in unser Schaufenster reinstellen. Und das, ja, kompakt irgendwie zu arbeiten, das finde ich spannend. Das finde ich auch für mich spannend, für meine Arbeit, weil das auch mit jeder Kundin wieder was völlig Neues ist.
Ja, das teile ich total. Und das war, bei mir ist das ganz spannend. Also alle Kundinnen, mit denen ich gearbeitet habe, hatten das Problem, dass sie die Positionierung halt nicht klar genug hatten. Und fast alle davon kamen und dachten, sie hätten sie klar. Und das ist halt, oder zumindest, also ich glaube, 2 haben gesagt, ich bin nicht klar. Und kamen wirklich explizit mit diesem selbsterkannten Problem. Die anderen waren wirklich alle der Meinung, nee, das habe ich eigentlich. Das habe ich schon gemacht. Und dachten nur so, ja, aber warum gewinne ich keine Kunden? Und warum zieht mein Content nicht und wieso fällt mir nichts ein und das ist so ein Struggle immer wieder. Und wenn ich dann gefragt habe, so ja, und jetzt gucken wir halt dann nochmal hin und ich frage, ja, dann knattern sie natürlich, weil keiner guckt so gerne zur Positionierungsarbeit, weil das ist halt so ein bisschen die Fleißarbeit, so nenne ich das immer, weil Positionierungsarbeit macht nicht nur Spaß. Es ist nicht nur, oh, jetzt fühle ich und channele irgendwie, wem ich hier gern dienen möchte, sondern es ist auch so ein bisschen mal analytisch den Blick drauf werfen, wer braucht mich, welche Probleme hat diese Person, welche Probleme hat die Person nicht, welche Probleme kann ich schon lösen? Was traue ich mich überhaupt zu lösen? Dann kommt man auch so ein bisschen an die eigenen Glaubenssätze, die da im Weg stehen bei der Positionierungsarbeit. Ganz oft von, oh, ich bin nicht Expertin genug, um das und das als mein Thema auszusuchen. Oder auch, und das ist so der fetteste Glaubenssatz, der mir so begegnet ist, mit, ich will mich nicht eingrenzen, weil wenn ich jetzt mich so stark positioniere, ja, aber dann kann ich doch der anderen Person nicht mehr helfen, die das vielleicht auch braucht. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass es genau umgekehrt ist, dass gerade wenn wir uns positionieren und sehr stark sagen, für wen sind wir da, wir direkt die Menschen ansprechen, die wir wollen und trotzdem noch Menschen kommen, die eigentlich nicht so perfekt in diesen Rahmen passen und sagen, ja, ich möchte aber trotzdem mit dir arbeiten, machst du auch das und das oder kannst du mir auch helfen? Also ein Beispiel bin ich selber, dass ich zum Beispiel ganz klar mich auf Frauen positioniert habe, die ganz klar anspreche, also bei mir ist ja auch viel rosa und also weiblich, sehr viel Weiblichkeit. Ich adressiere auch ganz klar Frauen vom, ich gender nicht wirklich, ja, muss ich gestehen, kommen bestimmt Hate-Mails, aber das ist sehr bewusst. bewusst, warum ich Frauen adressiere. Ich habe trotzdem mit Männern gearbeitet, weil es Männer gibt, die sagen, das Problem, das da ist, ist meins. Du kannst mir trotzdem helfen. Und ich finde den Vergleich auch von der Wirkung mit diesem, ja, ich will niemanden ausschließen. Das teilst du wahrscheinlich, dass viele deiner Kundinnen auch die Angst haben. Zum Beispiel dein Beispiel von eben, ich begleite Frauen in die Veränderung und will dann ja auch die Veränderung nicht ausschließen, weil vielleicht kann ich dabei auch helfen. Und wenn ich jetzt sage, ich helfe nur bei der beruflichen Veränderung, ja, dann kann ich ja den Frauen, die in der Partnerschaft sich verändern wollen, nicht mehr helfen, tralala. Und da stelle ich mir so die Frage, okay, wenn wir jetzt mal zum Beispiel einen Arzt angucken und wir haben ein Problem und uns tut irgendwie was weh und wir gehen auf so eine Seite von einem Arzt und gucken an, welche Leistung haben die. Wenn ein Arzt da ist und der hat alles Mögliche im Angebot, dann denke ich immer so, nee, das mache ich lieber nicht. Ich suche mir lieber einen Spezialist. Wenn da jemand ist, der macht die Chirurgie und der macht auch noch Gastroenterologie und auch noch die Zähne und auch noch weiß ich nicht was, dann denke ich mir ehrlich gesagt ganz oft so, ja, okay, aber ist der wirklich up to date in all diesen Bereichen? Wohingegen, wenn ich jemanden suche, der ein Spezial, ich habe zum Beispiel Probleme mit Migräne oder so, ja, und hätte Kopfschmerzen und suche jemanden, der mir dabei hilft und sehe dann eine auf Migränearbeit spezialisierte, weiß ich nicht, Person und habe aber vielleicht zusätzlich noch eine andere Beschwerde, dann würde ich einfach mal fragen, ja, kannst du mir dabei auch helfen? Das heißt, meine anderen Themen schließen sich ja nicht automatisch aus. Und ganz viele Frauen haben so diesen Denkfehler, dass man alle ausschließt. Dabei geht es darum überhaupt gar nicht. Ist das bei dir auch so, dass deine Kundinnen auch diese Angst haben, zu denken, oh mein Gott, dann kann ich irgendwie nicht mit allen arbeiten und ich schließe Menschen aus und dann bucht vielleicht keiner, weil ich die ausgeschlossen habe. Kennst du den Glaubenssatz bei deinen Kundinnen auch?
Absolut. Also da hinterfrage ich dann auch immer, wenn es kommt, ja, ich kann mich jetzt noch nicht so richtig festlegen, warum denn nicht? Oder inwieweit kannst du die nicht ausschließen? Was steckt dahinter? Und meistens kommt die Angst, dass ich nicht genug Umsatz machen kann und dass ich eben dann auch Menschen ausschließe und mir da Geld durch die Lappen geht. Aber das ist ja wirklich nur ein Glaubenssatz, den wir auflösen können. Gerade letzte Woche hatte ich das mit meiner Kundin. Die hatte 3 unterschiedliche Zielgruppen. Und dann haben wir uns natürlich mal hingesetzt und haben genau hinterfragt. Und da haben wir herausgearbeitet, dass die eine Zielgruppe eigentlich gar nicht so richtig zahlungsfähig ist. Die haben wir schon mal rausgestrichen. Und dann haben wir eine zweite Gruppe analysiert. Und dann hat sie gesagt, ja, hatte ich schon mal gemacht. Aber das war eigentlich, ja, eigentlich hat es mir nicht so Spaß gemacht. Und dann wirklich mal ehrlich zu sein zu sich selbst und sagen, ja, und worauf hätte ich denn jetzt richtig Bock, wenn ich es mir aussuchen könnte? Und in dieser Situation ist es ja wie bei Wünsch dir was. Hier sind wir bei Wünsch dir was, so heißt das. Und da kann ich mir es aussuchen, welchen Wunschzielkunden ich denn jetzt möchte. Sie war danach so happy, dass sie sich auf eine Gruppe festgelegt hat, wo sie gesagt hat, ah ja, das ist ja viel einfacher dann mit der Ansprache. Ja, genau, es ist viel einfacher. Wenn ich 2 Gruppen habe, dann muss ich 2 Themen bearbeiten, dann muss ich 2 unterschiedliche Inhalte immer präsent halten. Ich muss doppelt bespaßen, unterschiedlich bespaßen. Das ist viel zu anstrengend. Also da dürfen wir es uns wirklich einfach machen. Und das ist ja auch genau meins. Ich möchte es in meinem Leben einfach haben, überall und erst recht im Business. Und da sich einfach auf eine Gruppe festlegen, auf eine Zielkundin festlegen und dann erstmal mit der intensiv arbeiten. Ich vergleiche das immer auch mit dem Restaurant. Wer geht denn gerne zum Thai-Imbiss, der noch ein bisschen Tex-Mex, Pizza, Pasta und Schwarzwälder Kirschtorte macht? Und wer möchte denn gerne, wenn er eine Steinofenpizza will, dahin gehen? Oder wer geht, wenn er eine Steinofenpizza will, zum kleinen Italiener um die Ecke, der die Steinofenpizza eben als sein Merkmal hier hervorhebt? Also ich gehe nicht gern zu dem Gemischtwarenrestaurant. Ich gehe dann lieber auch, ja, zu dem kleinen Italiener um die Ecke. Und das ist wie mit deinem Beispiel mit dem Arzt genauso. Aber bei uns kommt das meistens am Anfang von diesem, ja, okay, ich kann nicht genug Umsatz machen, ich schließe jemand aus, mache ich erstmal alles.
Ja, das ist genau der Struggle, der dahinter steht. Besonders wenn der Account und noch klein ist, bisher nicht so viele Kunden vielleicht da waren, dann ist so dieses, und jetzt soll ich noch welche ausschließen, die dann vielleicht auch nicht mehr buchen, triggert genau diese Umsatzangst. Kann ich, also ist absolut das, was ich aus meiner Erfahrung auch teile, kann ich nur unterschreiben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Dann da merkt man, wie viel Druck am Anfang dahinter steht mit dem, ich muss jetzt Kunden gewinnen und wie sehr das in unsere Entscheidung reinballert, weil wir dann plötzlich sagen, wir machen dies oder jenes, nur aus dieser Angst heraus, aus, damit endlich Kunden buchen. Und ich finde klasse, wie du das erklärt hast, gerade anhand deines Beispiels mit den verschiedenen Zielgruppen, wie wichtig es ist, dass wir eine Schnittmenge haben zwischen, da brenne ich für, da habe ich Bock drauf, mit diesen Menschen will ich arbeiten, die passen zu mir, die passen zum Produkt. Und da ist so das innere eigene Feuer groß, mit diesen Menschen zu arbeiten. und aber auch analytisch ein bisschen schlau zu sein und mal zu gucken, okay, sind das auch Menschen, die mit mir arbeiten wollen, die Geld haben, mich zu bezahlen? Sind das Menschen, die zahlungskräftig sind? Sind das Menschen, die auch wirklich das Problem haben? Weil es uns ja halt nichts bringt, uns da irgendwie zwei verschiedene auszudenken, sondern es braucht eine Schnittmenge. Aus was ist gebraucht? Wo sind wir gebraucht? Wer braucht uns? Und natürlich auch, wo haben wir Bock drauf? Und diese Schnittmenge, da darf man wirklich auch mal den Rotstift fleißig ansetzen und gucken, was passt da dann halt nicht mehr rein. Und da entsteht dann so, was wir vorhin gesagt haben, diese Anti-Wunschkunde, die man auch mal gucken kann. Und Knetterköpeni, die arbeiten bei mir auch nicht, muss ich gestehen. Also es wird gerne viel gelacht. Wir hatten ja auch so ein bisschen über dieses Kundengewinnungsthema jetzt gerade, wo uns eine super Überleitung gesprochen, so diese Angst, keine Kunden zu gewinnen für kleinere Accounts. Und du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür, diesen Irrglaube von, ich brauche x, y Follower, um Kunden zu gewinnen, wirklich mal ad acta zu legen. Und da ist natürlich der Content unfassbar relevant. Der Content muss konvertieren und dir Kunden bringen. Also die Follower, die da sind, die Community, die da ist, müssen die richtigen Menschen sein und mit den richtigen Inhalten bespielen werden, um dann auch zu Kunden zu werden. Ich weiß noch, ich teile das jetzt mal in unserer Zusammenarbeit, gab es nämlich, diesen Struggle hatte ich selber ganz am Anfang auch und den hatten viele meiner Kundinnen und ich weiß, dass du ihn auch hattest, dass eine Hürde auf diesem Weg von jetzt Kunden zu gewinnen ein, ja, ich glaube eher so ein Mindset-Ding auch war, nämlich zu viel Coaching für Umme. Dass man quasi nicht die Menschen, die da waren, dann wirklich auch konvertiert hat, sondern dann hat man die erstmal umsonst irgendwie beraten. Also zum Beispiel, klassisch kenne ich das, viele Menschen sind in DMs ewig unterwegs und geben 1000 Antworten umsonst, aber kriegen es halt nicht hin, dann auch zu sagen, ja, und jetzt kannst du mein kostenpflichtiges Angebot nutzen, das hilft dir da wirklich weiter. Magst du vielleicht dein Learning dazu teilen? Ich glaube, das ist für viele Frauen super wertvoll, wie so deine Erkenntnis war, huch, ich coache ja schon längst, ich nehme nur gar kein Geld dafür, upsi. Und was das ausgelöst hat, beziehungsweise, dass du das gelöst hast, was das bewirkt hat. Magst du das teilen?
Super gerne. Wir sind ja in unserer Zusammenarbeit da erstmal drauf gekommen oder haben das freigelegt, dass ich eigentlich eine ganze Zeit lang unterschiedliche Menschen längerfristig auch unterstützt habe. Und das waren Menschen, die ich schon besser kannte. Ja, da haben wir uns eben immer ausgetauscht und ich habe immer meinen Input reinfließen lassen. Und ich habe mich aber nie getraut zu sagen, hör mal, du kannst das auch bei mir buchen, weil ich immer gedacht habe, ja, aber das ist ja jetzt schon eine Bekannte, das macht man nicht, das kann ich jetzt nicht machen. Als mir das bewusst wurde, dass ich das ja auch aussende, dass ich das bei mir alles kostenlos gibt, warum soll denn überhaupt jemand bei mir was kaufen? Und das haben wir in einer Session, erinnere ich mich noch, als mir das zu bewusst wurde, haben wir dann auch gesagt, okay, ich launche jetzt meine Beta-Runde für mein Mentoring und ich schreibe diese beiden Personen aktiv mal an und biete ihnen das einfach an. Und da hatte ich so einen mega Schiss davor, auch wieder hier gemerkt, ich hatte Schiss, dass sie das ablehnen. Ja, aber es kam wieder ganz anders. Beide haben gesagt, ja, super gerne, das buche ich, das machen wir, freue mich voll drauf. Ich habe gedacht, wie einfach ist das denn? Okay. Seitdem gucke ich auch wirklich drauf, in den DMs nicht zu tief zu gehen und da auch irgendwann einfach ja mein Angebot zu machen. Weil da dürfen wir uns auch wirklich uns das klar machen, dass wir nach außen wirklich zeigen dürfen, bei mir gibt es was zu kaufen. Das ist nicht nur eine Bespaßseite, das ist ja, das ist ein Laden. Wenn du irgendwo reinkommst, da in ein Eiscafé, da bestellst du ja auch nicht einfach nur den Kaffee und probierst ein bisschen Eis hier und da und gehst wieder raus, ohne zu bezahlen. Und dass aber einem das klar wird, dass wir das sagen dürfen. Aber das ist eben auch die Unsicherheit am Anfang noch. Aber dieser Step hat so viel bei mir im Kopf gedreht, im Verkaufsprozess gedreht, weil ich mich auch viel mehr traue. Und ich weiß auch, wenn Menschen mich verfolgen und mir andauernd wieder Fragen stellen, ja, ich antworte, aber irgendwann nehme ich mich auch zurück oder ich sage einfach, ich kann dir anbieten, wir können dann da tiefer einsteigen, sag Bescheid, wann wir loslegen können und ja, dann können die buchen. Wenn sie es nicht machen, ist das nicht mein Problem mehr. Also dann ist das, dann muss ich auch nicht mehr helfen. Ich darf da auch von meinem Mutter-Theresa-Syndrom immer, immer weiter weggehen und darf ja mich darauf konzentrieren, auf die Menschen, die wirklich bereit sind, an ihrer Veränderung, an ihrem, an sich selbst zu arbeiten, am Business zu arbeiten und dafür auch bereit sind, Geld auszugeben. Weil der 347. kostenlose Tipp wird dich einfach nicht weiterbringen.
Ja, Amen, absolut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal vielleicht zu erklären den Hintergrund, warum gerade so eine Erkenntnis für dich so viel drehen konnte. Denn da spielen ja mehrere Faktoren mit rein. Zum einen war natürlich Einfach wenn wir zum Beispiel auch mal energetisch schauen, warst du ja blockiert. Das war so der erste Moment. Die Blockade war ja schon da, weil deine Zeit und das, was du machst, die Arbeitsweise, das ganze Signal, was du aussendest, energetisch war, ich mache das alles für umsonst und ich habe ja hier quasi drei Kundinnen und mit denen bin ich ja auch jetzt hier fleißig beschäftigt. Wie sollst du dann noch zusätzlich aussenden? Ich habe Kapazität für mehr. Liebes Universum, mach mich sichtbar für Menschen und schick mir die richtigen Kunden. Ja, wie denn? Du bist ja schon beschäftigt. Und das Signal war, ich mache es eigentlich auch für ohne Geld. Okay, das heißt, das ganze Signal war falsch und auch unterbewusst für einen selber. Und deswegen war das so wichtig für dich. Und was du eben gesagt hast, relevant, warum es deinen Verkaufsprozess so stark verändert hat, ist natürlich, weil du selber erkannt hast und dein ganzes Mindset geschiftet hast, für welchen Wert hat deine Arbeit. Denn dein Wert vorher war, ja, okay, ich kann das eigentlich auch für wenig machen und ich muss mich erstmal hier beweisen und bei Bekannten und vielleicht sogar Kolleginnen, da kann ich das ja auch nicht, da noch Geld für verlangen. Ich bin ja selber noch nicht so weit. Da spielt auch übrigens die Accountgröße wieder eine Rolle, weil damals warst du ja sogar noch ein Stück kleiner vom Account. Wenn man da drauf guckt, dann, ja, ich bin noch nicht Expertin genug, spielt vielleicht auch noch mit rein. Da sind ganz, ganz viel Mangeldenken, ganz viel Selbstwertgefühl, das niedrig ist. Die eigene Arbeit wird da abgewertet. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass Verkaufen unfassbar schwer wird, weil wir nicht dazu stehen können, auf der anderen Seite dann jemand anderem zu sagen, es ist aber geil, mit mir zu arbeiten, das ist es absolut wert, das ist ein Preis für mich zu zahlen, ich kann dich wohin bringen, ich bringe dir eine Transformation, ich kann das in Worte fassen, da auch ein Standing zu haben für das eigene Produkt, all das ist gar nicht möglich, wenn auf der anderen Seite dieser ganze Mangel, Selbstwertknick und so weiter steht. Das heißt, die Disbalance ist riesig. Als du das erkannt hast für dich und das da draußen, wenn jemand sich da wiedererkennt, wichtig, 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 dahin zu gucken, diesen Mangel zu erkennen, dieses niedrige Selbstwertgefühl auch zu erkennen, diese eigene Angst, nicht gut genug zu sein oder nicht Expertin genug zu sein, erkennen und zu shiften, weil dann wird plötzlich das Bewusstsein für ich kann was und ich darf das verkaufen groß und dann wird das Verkaufen leichter. Und dann ist es noch eine Übungssache. Dann konntest du nämlich hingehen und üben zu verkaufen, hast Erfolgserlebnisse kreiert und zack, kommt der Ball ins Rollen. Und dann ist das wie die schöne Lawine, ne? Diese sprichwörtliche. Oben geht der kleine erste Erfolg, die erste Kundin, zweite Kundin, dritte Kundin und rollt dann immer weiter. Und plötzlich ist Verkaufen nämlich etwas, was sich gut anfühlt und irgendwie selbstverständlicher wird und nicht mehr so ein Angang. Und oh mein Gott, ich muss jetzt sagen, dass man was kaufen kann. Hilfe. Ja, das ist dann nämlich plötzlich nicht mehr so. Und jetzt machst du das halt locker flockig und teilst das regelmäßig in deinem Content und gewinnst dadurch natürlich auch regelmäßiger deine Kunden. Deswegen glaube ich, das Learning, aha, schreibt es euch auf, spult zurück, nochmal anhören. Okay, vielleicht so zum Abschluss können wir ja noch beim Mindset bleiben, weil ich weiß, dass du das auch in deinem Content immer wieder thematisierst und es passt jetzt einfach so wunderschön, da sind wir eh dabei. Gibt es vielleicht irgendwie noch einen anderen Mindset-Tipp oder ein Mindset-Thema, was du für dich oder vielleicht auch in der Arbeit mit deinen Kundinnen sehr wichtig findest, dass angehende Unternehmerinnen oder Frauen, die jetzt in ihrer Selbstständigkeit gestartet sind und sichtbar sein wollen oder gerade so dabei sind, ihre Sichtbarkeit aufzubauen, dass sie da hinschauen und an diesem Mindset arbeiten? Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist noch was, was du empfiehlst, das im Auge zu behalten und aktiv anzugehen?
Was mir da natürlich gleich kommt, ist dieser ja weit verbreitete Glaubenssatz, dass ich wirklich Zehntausende von Followern erst brauche, bevor ich überhaupt erst richtig loslegen kann. Und das kann ich überhaupt nicht teilen, diese Meinung, weil ich habe ja unter 500 Follower und ich verkaufe. Und da ist es wichtig, dass eben genau die Richtigen kommen. Und genau die Richtigen kommen und bleiben nur beim Account, wenn wir auch die richtigen Infos rausschicken. Das heißt, da ist auch wieder der Gemischtwarenhandel ganz essentiell, dass wir da wirklich nicht für die breite Masse Content bereitstellen oder irgendwelche allgemeingültigen Affirmationen oder sonstige Zitate raushauen in Reels, die eine große Reichweite haben, wo wir unwahrscheinlich viel Follower bekommen, aber die am Ende überhaupt nichts von uns wollen, weil sie völlig fehl am Platz sind, sondern dass da wirklich mit ja einem klaren Schaufenster die Richtigen kommen und dann auch der richtige Inhalt da ist und dann kann man auch mit wenigen Followern verkaufen. Ich meine, wenn ich es nicht hinbekomme, mit weniger als 500 Menschen Umsätze zu machen, wie will ich das denn dann mit 1000 machen? Also da muss ich auch immer mir das selbst vorstellen, wenn ich in einem Theater sitze, vor 500 Menschen, das ist schon sehr viel. Und denen traue ich mich nicht, was zu verkaufen oder mit denen traue ich mich nicht, so richtig in Kontakt zu kommen. Wie ist das denn, wenn da ein Stadion befüllt ist mit 20.000, 30.000 Menschen? Den verkaufe ich doch dann viel weniger was, weil der Schritt, die Hürde viel größer ist. Das heißt, mein Tipp ist eigentlich, von Anfang an die Community so zu behandeln, also sie einfach zu sehen, jeden Einzelnen, und hier schon alles zu geben. Und dann ist es wurscht, ob das 100, 200 oder 1000 sind, sondern einfach zu geben und jeden Einzelnen zu sehen. Und da können wir A, sehr viel üben, gerade am Anfang. Und ja, das ist einfach ja essentiell, hier jeden Einzelnen auch anzugucken und zu interagieren. Und wenn die Interaktionen auf die Stories sind, da auch wieder zu agieren und einfach in den Austausch zu kommen. Das ist super wichtig und da brauchen wir keine 3000 Follower, bis wir erstmal loslegen. Also wenn ich warten würde, bis ich 3000 Follower habe, dann könnte ich mir wahrscheinlich wieder einen Job suchen.
Ich glaube auch, dass es super wichtig ist, das rauszustellen, dass der Mindset-Gedanke dahinter, das ist nämlich ein total guter Punkt, den du angesprochen hast, dieser Mindset-Punkt dahinter, der da mit verknüpft ist, ist ja diese Wartehaltung, vom Warten ins Umsetzen zu kommen. Und diese Warteposition, ich brauche erst bis, damit ich XY machen kann, dieses Mindset in ein aktives Wachstumsmindset umzupolen und dann auch wirklich aktiv zu sein. Und da sind deine Tipps natürlich wirklich, wirklich Gold wert. Und ich glaube, ich würde gerne noch einen Tipp von mir hinzufügen, auch so einen für die kleineren Accounts besonders wichtig, bei den größeren Accounts super wichtig, wenn das noch nicht da sein sollte, sich das Mindset zu shiften von, ich muss erst lernen, wie guter Content funktioniert, bis ich meine Content-Strategie mache. Also ich muss hier erstmal auf Instagram klarkommen. Nein, du musst anfangen umzusetzen, Content zu erstellen und parallel lernen, wie du deine Content-Strategie optimieren kannst. Und ich kann nur raten, wenn der Account sehr klein ist und man hat dieses Gefühl so, und ich will endlich Kunden gewinnen, dann ist es noch wichtiger, sich eine schlaue Content-Strategie herauszuarbeiten. Weil das ist das, was Melanie eben gesagt hat, mit nicht irgendwas für die breite Masse posten, sondern zu wissen, welche Beiträge brauche ich, um die richtigen Menschen anzusprechen und dann die Community, die ich habe, aufzuwärmen, damit die bereit sind, auch wirklich mein Produkt irgendwann zu kaufen. Und ja, Geduld dürfen wir natürlich alle haben. Ne? Wir posten nicht da 3 Beiträge und dann räumen sie uns die Bude ein. Ein bisschen mehr Geduld braucht es schon. Ich glaube, das haben Melanie und ich beide in unserem Werdegang auch mitbekommen. Es gibt auch immer mal wieder mal Phasen, wo man wieder Geduld haben darf, weil das Wachstum vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man sich's wünscht. Aber trotzdem, es ist nie zu früh, an deinem Content zu arbeiten und Content, der vielleicht noch nicht perfekt ist, rauszuhauen, um besseren Content machen zu können. Du lernst nur, während du machst. Du lernst nicht durchs Warten und das schießt im Grunde genommen an das an, was Melanie eben gesagt hat. Und ich glaube, dass das jetzt echt eine coole Folge ist für alle die, die sich erzählen, ich kann noch nicht, weil. Genau diese Folge ist für dich da draußen. Melanie, hast du noch was so zum Abschluss der Folge, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch teilen? Wir werden natürlich in den Shownotes, ihr lieben Melanie, sowohl vom Account verlinken, als auch wichtige Infos, die ihr noch zu ihr finden könnt. Ihre Seite etc. findet ihr in den Shownotes verlinkt. Aber hast du noch was, wo du sagst, das würde ich gerne noch der Community mitgeben, so als letzte Worte?
Also ganz wichtig ist mir wirklich immer, dass wir das machen, worauf wir Bock haben, dass wir und da aber auch ganz, ganz ehrlich zu uns selbst sind und dass wir es uns einfach, einfach machen. Das heißt, einfach nicht im Sinne von faul, sondern einfach, einfach um den einfachen Weg zu gehen, wo ich am wenigsten Aufwand habe. Weil der Aufwand wird größer, je mehr Kunden ich habe. Und wenn ich am Anfang es mir schon unnötig kompliziert mache, wie will ich das denn dann später erst noch abändern? Also einfach mal machen, einfach, einfach machen und loslegen.
Ah, sehr schön. Also sehr umsetzungsstarke letzte Worte, finde ich sehr, sehr gut. Keep it simple und schlank und Fokus erstmal auf die wichtigen, umsatzrelevanten, contentrelevanten Themen und nicht all den ganzen Schnickschnack drumherum. Kann ich nur unterschreiben. Lenkt nämlich ab, wenn wir zu viel versuchen gleichzeitig zu machen und man braucht nicht 7 Freebies und zig super Webseiten und Landingpages am Anfang. Am Anfang darf man sehr clever überlegen, was ist gerade das, was ich eigentlich wirklich brauche, um hier ins Rollen zu kommen. Und ich glaube, da haben wir heute schon einige Tipps dabei gehabt, worauf man da achten darf. Ich danke dir sehr, dass du da warst und mein Gast warst und ich mit dir quatschen durfte. Es war eine mega Freude. Und euch da draußen wünsche ich natürlich eine zauberhafte Woche.